Herzlich willkommen zu Zwei Unternehmer, 100 Fragen mit Matthias und Simon. Ein Podcast, der dir einen Blick in den Alltag und hinter die Kulissen des Unternehmerseins bietet. Wir teilen unsere Erfahrungen und Anekdoten mit euch, geben Tipps und beantworten eure Fragen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Zwei Unternehmer, 100 Fragen mit
Simon Bieler
und Matthias Steinfort. Wir wollen in diesem Podcast-Format Fragen beantworten, die uns durch den Kopf gehen, aber die ihr uns auch stellen könnt, rund um das Unternehmertum und unsere Erfahrungen teilen, indem wir diese Fragen beantworten. Und vielleicht erzählst du kurz das Konzept, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja, wir haben 100 Fragen tatsächlich gesammelt und die finden wir jetzt vor uns in diesem Glasgefäß und wir ziehen wirklich einfach irgendeine Frage daraus und sind selbst gespannt, was da auf uns zukommen wird.
Genau, es gibt keinen Schwerpunkt, es gibt keine Agenda, sondern es gibt 25 Minuten Zeit, die nehmen wir uns, die Fragen zu beantworten. Nach 25 Minuten ist quasi die letzte Frage dran und dann schauen wir weiter in der nächsten Folge.
Genau, und die Fragen haben hoffentlich alle was mit dem Unternehmertum zu tun. Uns beide verbinden uns 25 Jahre Unternehmertum. Ja. Wir haben mit 19 Jahren unsere erste Firma gemeinsam gegründet und seitdem machen wir das, finde ich, ganz gut zusammen.
So sieht's aus. Genau, also mehr als die Hälfte unseres Lebens, so viel darf man, glaube ich, verraten. Wir sind beide Jahrgang 80 und genau, dann lass uns doch einfach starten. Erste Frage.
Okay, ich ziehe die erste.
Alter vor Schönheit.
Ich bin gespannt. Okay, ich lese das vor. Welchen Rat würdest du jetzt deinem jüngeren Ich zum Start in die Selbstständigkeit geben?
Oh, gute Frage.
Okay, so. Also wir versetzen uns zurück in die Zeit bei uns nach der Schule. Ich habe Zivildienst gemacht. Du bist noch ein Jahr zur Schule gegangen. Mhm. Wir waren 19 Jahre und haben eine Firma gegründet, die Pizzadienste ins Internet gebracht hat.
Unter anderem das. Also nochmal so zum Framing, wir waren 18, 19
und
im Dreh, genau, wir sind beide noch zur Schule gegangen. So, jetzt werden wir uns diese zwei jungen Burschen vorstellen.
Was sagen wir denen jetzt?
Ja, was sagen wir denen jetzt? Kauf Bitcoins irgendwann, wenn sie mal kommen.
Also ich finde es tatsächlich schwierig, weil natürlich würde man aus der heutigen Perspektive, wir sind jetzt erfolgreich, würde man sich damals mehr Zuversicht und mehr Ruhe wünschen, glaube ich. Weil man schon damals natürlich sehr gestresst war einfach. Klar hat es auch Spaß gemacht und man wollte unbedingt erfolgreich sein. Man hat sich aber natürlich auch unter einen großen Druck gesetzt. Zum Teil selbst induziert. Zum Teil aber natürlich auch, weil es einfach finanziell natürlich einen entsprechenden Druck auch einfach gab. Ja. Das heißt, selbst wenn ich jetzt meinem 18-, 19-jährigen Ich sagen würde, entspann dich mal, es wird schon alles gut werden, so. Am Ende haben wir auch viel Glück gehabt, einfach, muss man ja auch sagen. So, das heißt, das wäre vielleicht der falsche Rat. So.
Ja, ich glaube, ein Rat, den ich mir oder uns geben würde, wäre nochmal zu schauen, ob es Berater gibt, die uns als Sparringspartner aushelfen können oder helfen, unterstützen können. Ich glaube, wir haben sehr viel alleine mit uns diskutiert. Wir hatten deinen Onkel, der quasi Steuerberater und so finanzielle Sparringspartner war, aber natürlich nicht auf einer inhaltlichen Ebene. Und der Rest war halt sehr viel, ja, lass uns mal machen. Und ich glaube, wenn ich mir selber dann irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte oder jemand zur Seite stehen könnte, der mir sagt, pass mal auf, überleg doch nochmal da oder aber vielleicht nimm mal den Weg, dann wäre das, glaube ich, sehr hilfreich gewesen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Allerdings hatten wir ja das Geld, nicht jetzt einen Berater zu bezahlen, sondern man muss dann schon im Umfeld gucken, wer ist einem wohlgesonnen so. Und diese Begleiter hatten wir ja durchaus auch bei der, klar, mein Onkel oder aber auch andere Kontakte, die zumindest immer mal da waren für eine Rückfrage oder so. Ja. Davon hätte man sich vielleicht mehr gewünscht im Nachhinein und hätte sie vielleicht auch aktiv suchen sollen.
Ja, ich glaube, man muss auch da im Kontext setzen, das war noch so in Zeiten, da gab es noch kein LinkedIn und Xing oder sowas, wo man mal eben jemand kurz angepingt hat und gesagt hat, hast du mal eine halbe Stunde für einen Zoom-Call, sondern das war halt schon eher, er hätte echt wirklich mal auf die Recherche gehen müssen und sagen müssen, okay, wie nehmen wir in so eine Art, Beirat ist zu viel, aber einfach so jemand, mit dem man in regelmäßigen Austausch mal gehen kann und der einem dann wiederum auch Erfahrungen mitgeben kann.
Ja. Und wahrscheinlich würde ich meinem jüngeren Ich was über Mitarbeiterführung erklären. Da hat man natürlich mit 18, 19 Fehler gemacht. So, ich würde ihm sagen, führ mal wertschätzender und führ mal ruhiger, ja, und nimm mal den Druck auch von den Mitarbeitenden weg. Das muss man, klar, wir standen aber damals selber unter starkem Druck und dann ist es natürlich auch einfacher, den dann nach unten weiterzugeben, ne, was man heute vielleicht mehr puffern würde, mhm, einfach, ja, wenn man, ja, der heutigen Situation, aus der heutigen Situation das betrachtet.
Ja. Und das war auch immer eine Herausforderung, sorgst so schnell wie möglich dafür, ein bisschen Fuck you Money zu haben und zu sagen, so, wenn was schief geht, ich habe was auf der sicheren Seite, ich kann auch mal einen Monat irgendwie so klarkommen, weil ich glaube, so die ersten Jahre unseres Unternehmertums waren echt Arsch auf Kante genäht, also finanziell.
Klar, wobei das ja in die gleiche Kerbe schlägt, ne? Wenn du eben entsprechend einfach einen finanziellen Puffer hast, ja, dann handelst du ganz anders, so, ja, weil du eben viel selbstbewusster auftrittst und Entscheidungen nicht nur kurzfristig, sondern zumindest mit mittelfristigem Horizont einfach triffst, und mhm, das ist häufig für die Organisation deutlich gesünder einfach.
Ja, ja. Ja, und es war halt echt ja eine Zeit, ich habe so gerade so Bilder im Kopf, wo wir in unserem ersten Büro sitzen und irgendwie unsere ersten Visitenkarten irgendwo an irgendeinem Visitenkartenautomat gedruckt haben, so sinngemäß. Das ist ja, wir hatten ja keine Ahnung. Wir hatten ja auch kein theoretisches Wissen, so dass wir gesagt, mhm, haben, ja, wir haben mal im Studium gelernt, wie man in einer Verhandlung sich verhält. Oder so. Wir haben es einfach gemacht. So. Und ich glaube, da jemand zu haben, der einem so ein paar Tipps gibt, mit einer gewissen Seniorität, mit einer gewissen Erfahrung daran zu gehen, das wäre hilfreich gewesen. Und ich glaube, das wäre so das, was ich uns als unseren jüngeren Ichs mit auf den Weg gegeben hat.
Ja, wobei ich unseren jüngeren Ichs auch sagen würde, dass sich ganz viele halten sollen. Weil gerade dieses Experimentieren und, mhm, dieser Mut, eben Sachen einfach auszuprobieren und Fehler zu machen, uns ja auch damals wie heute auch geprägt hat, ja, einfach, muss man sagen. Und das ist schon wichtig, dass man als Unternehmer, finde ich, in der Gründungsphase mit diesem Mut auch zu Werke geht, den man übrigens dann vielleicht als 19-Jähriger ohne Familie, ohne dann natürlich, selbst wenn es dann finanziell zusammengebrochen wäre, ja, dann bist du 21, ja, dann gehst du halt studieren. So, ja, ne? Ja. Das wäre ja heute, wenn du jetzt heute neu gründen würdest, hast du ja eine Abhängigkeit, du musst eine Familie irgendwie ernähren, ist eine ganz andere Situation. So. Also diese Form der Leichtigkeit, auch, mhm, wenn ich gerade gesagt habe, naja, entspann dich mal, aber diesen Teil der Leichtigkeit so, ja, der war gut und den, ja, muss man sich erhalten.
Ja. Ja, und ich glaube noch, vielleicht auch noch so ein Stück weit einfach Zuversicht mitgeben und sagen, das funktioniert. So, allein die Tatsache, dass du den Weg gehst mit 18, 19, sag ich, gründe ein Unternehmen, dann bist du ja schon einer von, weiß nicht, 1000, so sinngemäß, der das macht. Das machen ja nicht viele, leider. Also ich glaube, es könnte durchaus mehr machen. Aber dadurch, dass du es machst, bist du, glaube ich, schon so intrinsisch motiviert, da Erfolge zu haben, weil am Ende ist das, glaube ich, auch der Antrieb gewesen. Wir haben nicht gesagt, wir wollen jetzt irgendwie zu zweit mal unsere bisschen Business machen, und sondern es war immer die Idee, wir wollen wachsen, wir wollen Unternehmen aufbauen, wir wollen Mitarbeiter haben, wir wollen größer werden. Und das, wenn du das als Antrieb siehst, dann ist das natürlich auch was glaube ich, schon mal per se dir einen sag ich mal, eine Differenzierung gibt, und das zu nutzen, zu sagen, ey, ich bin jemand, der hat Bock da drauf. Ich glaube, dann, wenn man das so schon so verankert hätte mit 18, 19, dann, ich glaube, dann hilft das sehr, irgendwie diesen Weg zu gehen.
Ja. Okay, erste Frage beantwortet?
Ich denke schon.
Dann schauen wir nochmal nach den nächsten, oder? Du darfst ziehen.
So.
Jetzt bin ich gespannt.
Was war dein peinlichster Moment als Unternehmer?
Das sind ja für die erste Folge hier direkt,
ja, direkt die Highlights.
Hardcore-Fragen, ey.
Oh, okay.
Das war mein peinlichster Moment. Jetzt
kurz, kurzer Moment der Reflexion, was kann man erzählen? Also es gab so, mir fällt so eine unangenehme Situation ein. Mhm. Ich fange mal damit mal an.
Wir, okay, saßen, ich bin gespannt.
Du wirst sehr schnell dich dran erinnern. Wir saßen in einem Bankberatungsgespräch und erzählten oder präsentierten unseren Businessplan für einen Kredit. Und irgendwie, ich glaube, der Bankberater hat es nicht wirklich verstanden und fragte uns dann am Ende, wir wollten, glaube ich, lass es 50.000 Euro Kreditlinie haben, und er fragte uns irgendwie, was wir denn dann mit diesen 350.000 oder was auch immer, 500.000.
Ich glaube, 500.000 hat er verstanden, anstatt 50.000.
Hm. Denn gerne machen wollen würden, und wir haben uns so angeguckt und Kopf geschüttelt, was haben wir denn gerade?
Na gut, das war für den Berater peinlich.
Für ihn auch, ja, aber es war so.
Ja.
Aber genau, daraus resultierte dann noch eine peinliche Situation. als er dann irgendwie, nachdem wir dann diesen, glaube ich, Konkurrent oder Darlehen bekommen haben, dann anrief und sagte, ja, jetzt hätte er ja was für uns getan, jetzt müssten wir doch mal über eine Lebensversicherung nachdenken. Ja, das war eine unangenehme Situation.
Die Bankgespräche waren häufig unangenehm damals, das ist korrekt. Es gab Meetings, aus denen wir rausgeflogen sind, die unangenehm waren. Aber peinlich, habe ich das als peinlich empfunden? Wahrscheinlich nicht.
Es gab ein Bewerbungsgespräch, wo wir beide nicht so ganz auf der Höhe waren, weil wir am Abend vorher auf einer Karnevalssitzung saßen.
Okay, ja.
Kann man, glaube ich, erzählen.
Oh, es gab einen peinlichen Moment, aber es ist kein... Naja, wir waren einmal Mittagessen gemeinsam gegenüber von einem sehr schönen Restaurant in Köln, war damals unser Büro, das Le Moissonnier. Mhm. Da waren wir immer Mittagessen und ich habe beim Mittagessen, damals haben wir noch so weiße Hemden getragen und so. Und mir ist beim Mittagessen die Gabel weggerutscht und ich hatte das ganze Hemd tatsächlich voller Soße. Und danach hatten wir ein Bewerbungsgespräch mit einer neuen Mitarbeiterin. Und das war ein sehr unangenehmer Moment tatsächlich, weil man dann mit diesem schmutzigen Hemd in das Kennenlerngespräch gehen musste. Es ist aber am Ende gut geändert, denn diese Mitarbeiterin ist heute meine Frau und mit der habe ich zwei Kinder. Insofern war es da nicht ganz so schlimm.
Hat sich's gelohnt. So richtig peinlich. Oh, jetzt muss ich mal kurz, bestimmt fallen mir noch zwei, drei Sachen ein. Ja, es gab natürlich so Business-Situationen, wo ich, kann mich noch an einen Termin erinnern. Da saßen wir damals beim Jan Antwerpes und haben irgendwie so einen Businessplan gepitcht und wir haben ja ganz stolz erzählt, wir sind, hatte dann auf einer Folie, dass wir sind irgendwie Platz 135 im Agentur-Ranking und guckte mich nur an und sagte so, ja komm, so, da brauchst du nicht reinzuschreiben. Das ist natürlich so ein Moment, wo du so irgendwie, boah, wir haben uns da jetzt hochgearbeitet von Platz 165 auf 135 und jemand sagt, komm.
Ich meine, das hast du natürlich viel. Wenn du jetzt rückblickend betrachtest, mit welchem zum Teil Selbstbewusstsein wir aufgetreten sind, weil wir jetzt 1 Million Euro Umsatz hatten oder so. Klar ist das rückblickend betrachtet peinlich, auch wenn es damals, wenn ich es damals nicht als peinlich empfunden habe, sozusagen. Ne?
Ja. Ja. Ja, ansonsten so richtig peinlich.
Also unangenehme Situationen gibt es viel im Unternehmertum, aber peinlich. Vielleicht liegt es in meiner Natur, dass mir wenig peinlich ist, aber wir sind an der Weihnacht, also das kann man natürlich ja sagen. Wir treten ja bei jeder Weihnachtsfeier, gibt es traditionell, gibt es einen Auftritt von uns und da waren wir schon alles. Ich war als Frau im Paillettenkleid verkleidet, letztes Jahr waren wir so Après-Ski, Stars und
Schaffner, Zoowärter, Köche. Ich glaube, wir haben alles an Peinlichkeiten durch.
Also sagen wir mal so, wenn ich da nicht vorher immer 2 Gläser Wein trinken würde, wäre mir das peinlich. Ja. Gut.
Weiter geht's.
Nächste Frage, oder? So, ich bin gespannt. Was war dein überraschendster Moment als Unternehmer?
Also überraschend waren immer die Momente, wo wir, also ich habe ja viel Vertrieb gemacht und viel quasi Akquise und Ausschreibung und wenn dann so plötzlich eine Zusage kam. So, das waren so damals noch eher so Blackboxen, ne? Hat man irgendwie ein Angebot geschrieben, Ausschreibungsunterlagen bearbeitet, zig Seiten Dokumente, Papier erzeugt, meistens dann noch irgendwie gelocht, geheftet, per Kurier rausgeschickt, damit sie fristgerecht da sind. Und dann war Funkstille und irgendwann kam dann ein Schreiben oder ein Fax damals noch, wo dann drin steht, sie haben den Zuschlag erhalten. So, das war so. Ich kann mich auch an einen Pitch erinnern oder eine Ausschreibung erinnern, die wir dann gewonnen hatten, wo ich echt, das war so krass, ehrlich, überhaupt nicht mit gerechnet. Dann bin ich irgendwie zum Feinkostladen in die Ecke, habe 2 Flaschen Champagner gekauft und dann haben wir irgendwie angestoßen. Das waren so Momente, die total überraschend waren. So, ne? Es ist, heutzutage haben wir da mehr ein Gefühl, weil man näher, auch diese Vertriebsprozesse sind anders, da ist man näher an dem Kunden dran. Aber damals war das wirklich noch so positiv Überraschung.
Ist eigentlich komisch, dass man arbeitet die ganze Zeit auf diese Erfolge hin, ne? Und wenn sie dann kommen, sind sie trotzdem total überraschend, so, ne? Weil man doch als Unternehmer, und ich meine, das ist vielleicht das, was interessant ist, da als Hintergrund nochmal zu erzählen, der Alltag doch von sehr vielen Misserfolgen eigentlich erstmal geprägt ist, ne? Also quantitativ überwiegen die Misserfolge eigentlich. Du kriegst jeden Tag irgendeine Nachricht, weil irgendein Problem im Recruiting, irgendein Problem vielleicht mit Mitarbeitenden, ein Problem in einem Kundenprojekt, mit dem Büro irgendwas. Und das ist ja so ein Teil unserer Rolle auch, dass wir so ein bisschen Problemlöser einfach sind. Ja. Und deshalb bist du eigentlich normalerweise immer mit Problemen konfrontiert. Und wenn dann so eine Erfolgsmeldung kommt, ist das erstmal überraschend tatsächlich einfach. Aber ich meine, davon lebt man natürlich und dafür macht man es. Ne?
Ja, genau. Und die sind halt nicht so planbar. Ne? Also du die Projekte und das Projektgeschäft, das planst du natürlich auch darauf, dass es läuft. Und wenn es gut läuft, dann ist es halt normal. So, dann ist es quasi wie eine Null. Oder es gibt eine Minus Eins, dann ist es halt, läuft was schlecht. Aber dass plötzlich eine Plus Eins kommt, dass du sagst, oh, jetzt sind wir hier unerwartet besser als geplant, das ist halt eher selten so, und das sind, glaube ich, die Momente, wo es dann überraschend ist, wo man sagt, wow. Genau, ansonsten, ja, wir haben, weiß nicht, wir haben letztens wie so einen Award gewonnen, aber das sind so Dinge, das ist auch so ein Beispiel,
das ist auch sowas,
So, wo du dann denkst, krass, da kriegst du eine Wertschätzung für etwas, was du getan hast, womit du nicht rechnest. Und ich glaube, das sind immer auch die schönsten Momente, ne? Diese positiven Überraschungen. Und ich glaube, das ist auch was man immer sehr schön auch zurückgeben kann an Mitarbeiter oder an Kunden, so unerwartet positives Erlebnis zu zeugen.
Ja.
Es geht weiter. Wenn dein Unternehmen ein Film wäre, welchen Titel würde er tragen?
Okay, schön.
Das ist, jetzt kann man.
Wer hat sich denn die Fragen ausgedacht? Wunderbar. Welches Genre wäre es denn?
Das wäre wahrscheinlich eher eine Daily Soap.
Ja, du hast recht. Ja.
Sehr viel Fortsetzungsteile. Also ich glaube, man kann es so ein bisschen in wahrscheinlich unsere verschiedenen Etappen gliedern. Ne? Mhm. Also so die ersten Jahre waren wirklich so, dumm und dümmer würde ich jetzt nicht sagen, aber es war wirklich so naiv und naiver oder ne? Ja. Also wir waren halt wirklich so. Einfach gemacht. Wir hatten keine Ahnung. Ja. Wir haben ja beide nicht studiert. Wir konnten zwar irgendwie, haben uns programmieren oder ein bisschen Design und sowas beigebracht, aber wir hatten ja null Ahnung. So. Also ich glaube, dass wenn man so die ersten Jahre zusammenfasst, war das wirklich ein reines Experimentieren. Also es war super spannend, hat super viel Spaß gemacht, aber es war halt wirklich Experimentieren. Das wäre wirklich, also ja, das war auch viel Chaos. Also ich glaube, da gibt es sicherlich Filme, die eher mit ich will jetzt nicht Katastrophenfilme als Titel, aber so. Es war eher wirklich sehr viel improvisieren, sehr viel ausprobieren, machen. So, und danach die, ja.
Na, manchmal war es ein Krimi, auf jeden Fall.
Das war ein Krimi.
Wenn wir irgendwie kurz vor Exitus standen, weil irgendein Projekt schiefgelaufen ist. Auch das hatten wir in der Karriere, wo wir uns nachher irgendwie mit Kunden gerichtlich auseinandergesetzt haben, zum Teil verloren haben tatsächlich auch. Ja. Gibt es da nicht so Netflix-Dokus, so Gerichts-Netflix-Dokus
oder
so?
Kramer gegen Kramer oder so.
Ja, sowas, genau.
Gegen.
Ja, genau.
Jemand anders.
Genau. Und so im Alltag ist es tatsächlich so, das, was du sagst, ist momentan, ist so ein bisschen eine Daily Soap einfach. Ne? Ja. Genau, es sind so, hat natürlich auch immer was, Führung von so einer Organisation hat auch was mit Emotionen zu tun. Ne? Wir haben nun eine Organisation, die sehr, sehr viele Mitarbeitende hat einfach, weil natürlich das das Produkt ist, was wir ja auch nach außen im Grunde genommen verkaufen. Eine Dienstleistung und die Arbeitszeit unserer Mitarbeitenden. Und die haben natürlich dann auch jeweils ihre Bedürfnisse und Sorgen und Nöte, um die man sich so kümmern muss. Und das ähnelt manchmal tatsächlich einer Daily Soap. Das ist korrekt.
Ja, und es ist ja immer dieses in Geschäftsjahren denken. Also, du fängst ja jedes Jahr wieder im 1. Januar wieder bei Null an. Das ist total absurd, weil du hast wieder irgendwie ein Ziel erreicht oder irgendwie ein Wachstum oder was auch immer. Und dann fängt es immer wieder bei Null an. Also es ist eigentlich wieder wie eine neue Staffel.
Neue Staffel.
12 Folgen sind und
kommen neue handelnde Personen hinzu,
genau.
Wieder so. Genau.
Also es ändert sich wieder ein bisschen.
Ein paar aber sind wieder da. Wir sind seit Staffelbeginn.
Genau. Es ist dann doch irgendwann ein bisschen vorhersehbar, weil jetzt grundsätzlich nicht so super viel geändert hat in diesen 25 Jahren Geschäftsmodell. Es hat sich natürlich inhaltlich viel verändert, aber das Geschäftsmodell, also die Storyline ist immer sehr ähnlich. So, Januar läuft schlecht, dann kommt Sommerloch und dann Jahresendspurt. Aber
Ja, aber wahrscheinlich wäre tatsächlich der beste Titel, um die Frage zu beantworten, gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Genau. Die Friends. Ja. So, wir haben noch gute 10 Minuten. Das reicht bestimmt noch für 2-3 Fragen.
Ja, machen wir noch. Komm, ich ziehe die nächste. Ich hätte vielleicht mal rühren sollen, aber mal schauen. Ah, das ist eine gute Frage. Was war die witzigste Situation in einem jetzt muss ich schon lachen, weil ich schon an zwei Situationen denken muss. Entschuldigung, was war die witzigste Situation in einem Bewerbungsgespräch, die du als Unternehmer erlebt hast? Willst du anfangen?
Okay, dann,
ich glaube, ich habe vielleicht mehr Bewerbungsgespräche tatsächlich. Ja, es gab eine Zeit, in der ich mehr die Bewerbungsgespräche gemacht habe. Ja.
Also sehr witzig war, ein Schulfreund von mir, Michael, hatte sich beworben um eine, ich glaube, Masterarbeit, Diplomantenstelle. Wir hatten damals EFQM, die European Foundation for Quality Management, als Zertifizierungsprozess und er hat das begleitet. Und wir waren beide an der eben schon mal erwähnten vorherigen Karnevalssitzung am Abend vorher und ging etwas länger als geplant. Und ich glaube, das Bewerbungsgespräch war irgendwie für 10 Uhr angesetzt. Es wurde dann schon einmal noch verschoben auf 11 und irgendwann saßen wir dann da drin oder kam dann dazu. Und die Kollegin saß, glaube ich, schon drin und hatte sich irgendeinen Vorwand ausgedacht. Und ich kam dann rein und meinte so, ja, boah, Simon, der kommt auf jeden Fall noch was später, dem geht's noch schlechter. Wir waren gestern sehr lange weg und es war halt in dem Moment, brach dann das gesamte Lügenkonstrukt zusammen, was die Kollegin sich ausgedacht hatte, warum wir denn alle den Termin ein bisschen schieben müssten. Das war, glaube ich, sehr, sehr lustig, aber wir haben es, glaube ich, alle sehr...
Aber den haben wir eingestellt.
Den haben wir eingestellt, ja. Genau. Wir haben sogar dann das EFQM-Siegel.
Also wir hatten tatsächlich Bewerbungsgespräche viele, wo man sich manchmal fragt, ob sich der Bewerber oder die Bewerberin dessen bewusst ist, wo sie sich denn da gerade befindet und sich entsprechend vorbereitet hat. Also viele Leute, die wirklich einfach gar nicht vorbereitet sind, was häufig unangenehm ist oder dann ja von unserer Seite manchmal natürlich auch einer gewissen Komik nicht entbehrt. Dann hatten wir damals noch so eine Standardfrage, die wir früher, als wir noch jünger waren, gestellt haben. Das würden wir heute nicht mehr tun, aber warum haben sie sich denn bei uns beworben? Mhm. Da war die beste Antwort, die ich bis jetzt gehört habe, völlig überrascht ist, ich habe mich nicht nur bei Ihnen beworben. Das fand ich auch sehr gut, auf jeden Fall. Dann hatten wir den haben wir sogar eingestellt. Das war ein Bewerber, der kam vom der Arbeitsagentur. Mhm. Den haben wir dann eingestellt, weil er auch wirklich qualifiziert war und war super. Und der kam am ersten Arbeitstag, ist gar keine Bewerbungsgeschichte, sondern eine Geschichte vom ersten Arbeitstag, arbeitete eine Stunde und stand dann auf und sagte, wir beenden das jetzt. Und ging. Kommentarlos.
Ich erinnere mich. Ich habe das Bild noch vor Augen.
Das war also noch besser als Ghosting auf jeden Fall, tatsächlich.
Ja, ansonsten, also die Bewerbungssituationen sind immer sehr, mittlerweile eher sehr locker, aber ich glaube, wir haben halt, auch das ist ja was wir gelernt haben, um so ein bisschen auch Wissen, Erfahrungswerte weiterzugeben. Wir haben diesen Prozess über die Jahre immer besser gemacht, effizienter gemacht, auch für uns, also aus zwei Perspektiven, also für uns besser, dass wir wirklich nur noch die Leute ins Bewerbungsgespräch holen, die wirklich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir sie einstellen. Zum anderen aber auch natürlich für die Leute, so das macht ja auch keinen Spaß, irgendwo einen Job anzufangen und nach 2 Wochen festzustellen, es passt nicht, wer auch immer es feststellt. Also versuchen da die Erfolgsquoten natürlich auch höher zu
genau, bekommen. Vielleicht kann man das erzählen. Wir haben unser Bewerbungs Konzept sieht vor, dass wir am Anfang immer einen kurzen Call von Recruiting-Seite machen mit dem Bewerbenden und da filtert man natürlich schon gerade sowas raus wie, okay, ich weiß gar nicht, warum ich mich da beworben habe oder die wissen gar nichts über uns oder sowas in Richtung oder sind sich noch nicht sicher, ob sie überhaupt in diese Richtung gehen wollen im Job. Sowas filtert man da eigentlich tatsächlich sehr, sehr gut raus. Ja. Deshalb ist, sage ich mal, die Situation, die dann jetzt in den letzten Jahren hier vor Ort passiert, wo wir dann ja auch, ist ja auch so, dass wir selber gar nicht mehr auch an den ersten Bewerbungsgesprächen teilnehmen, es sei denn, das sind wirklich Stellen, die uns sehr direkt betreffen, sondern wir sind ja häufig dann beim Abschlussgespräch erst dabei und jemand, der es bis zu diesem Zeitpunkt dann geschafft hat, sozusagen, da gibt es jetzt keine Überraschung mehr, sondern das sind ja Dinge, wo wir uns Zeit nehmen, der Bewerber sich Zeit nimmt so und dann passt das häufig auch zumindest ganz gut, auch wenn es dann nicht immer zu einer Zusage führt. So. Genau.
So.
Also, was war der größte Fehler, den du als Unternehmer gemacht hast? Oh, das ist immer eine schwere Frage zum Schluss.
Jetzt kommen ja so die großen Brocken. Okay, haben wir dafür genug Zeit? Ja, versuchen wir es mal. Also, rückblickend, ich weiß nicht, ob es der größte Fehler ist, aber ich glaube, wir haben Chancen damals, hätten wir anders nutzen können. So, wir haben eine Software, so 2001, eine Software gebaut am Markt, der noch total jung war. Und ich glaube, dass wir, wenn wir anders daran gegangen wären, dann hätten wir da viel mehr Potenzial heben können. Also wir sind ja irgendwie immer auf diesem Zwiespalt gewesen zwischen Dienstleistungs-, Agenturgeschäft und Softwareentwicklung. Und haben irgendwann vor 15 Jahren dann mal wirklich konsequent gesagt, wir machen nur noch Dienstleistung. Ich glaube, wir hatten eine Window of Opportunity, auch Softwaregeschäft zu machen, was wir nicht so erfolgreich genutzt haben, wie wir es hätten können. Das ist vielleicht so ein Fehler.
Ja, ich sehe nichts davon als Fehler. Also, wenn ich so über die Frage nachdenke, fallen mir tausende Fehler ein, die wir als Unternehmer auch heute noch täglich machen, tatsächlich einfach. Also wir machen unglaublich viele Fehler und es ist Teil unseres Berufs. Man probiert Sachen aus, mutig. Da sind Fehler vorprogrammiert. Man macht Fehler so. Und es ist einfach wichtig, dass man genug in der Zwischenzeit richtig macht, dass diese Fehler kompensiert oder überkompensiert werden einfach. Und deshalb kann ich natürlich jetzt im Nachhinein sagen, oh, das war ein großer Fehler, das war ein großer Fehler. Damals haben wir eine Salatbar aufgemacht, die hat nicht funktioniert. Wir haben ein Unternehmen gegründet, wir haben eine GmbH gegründet, die sollte sich mit IoT-Themen beschäftigen. Da haben wir hunderttausende Euro reingeschossen, das hat nicht funktioniert. Ist es jetzt deshalb ein großer Fehler oder nicht? Mhm. So, und ich habe für mich, sehe ich immer tatsächlich den Lerneffekt in dem, was da passiert. So, selbst wenn wir in eine Firma 300.000, 400.000, 500.000 Euro gesteckt haben und die hat nicht funktioniert, wir haben da unglaublich viel bei gelernt. Und das gibt uns heute die Chance, so diese Windows of Opportunity vielleicht besser zu erkennen, als wir es damals ohne das Learning dieser ganzen Fehler einfach tun konnten. Ja. Deshalb glaube ich, aus der damaligen Perspektive, weiß nicht, ob man das hätte anders machen können. Und so richtig so ein Fehler, wo wir sagen, ja, okay, das war wirklich einfach scheiße so. Da haben wir wirklich einfach trotz besserem Wissen Mist gebaut und das war richtig schmerzhaft so. Da fällt mir nichts ein, tatsächlich einfach.
Nee, sonst säßen wir, glaube ich, auch nicht hier. Also wenn die Menge der Fehler zu groß gewesen wäre oder es den einen größten Fehler gegeben hat, der irgendwie das Unternehmen oder die Zusammenarbeit so verändert hätte, dass man sagt, so, hier geht's nicht weiter, ne? Dann säßen wir nicht hier. Und ich glaube, den haben wir auch nicht gemacht. Und ja, ich glaube, dieses Lernen, fail fast, learn faster, ne? Das ist, glaube ich, so was wir schon immer für uns. Ja, wir haben Fehler gemacht. Ich habe irgendwie mal so Mappen in Druck gegeben und da habe ich, die habe ich selber gestaltet und da habe ich irgendwie total verpeilt, dass man da noch so einen Knick reinmachen muss. 2000 Mark dann irgendwie für die Tonne. So, ja, ist ein Fehler. So. War blöd in dem Moment, habe ich mich geärgert wie Bolle, aber so, was will ich machen?
Ja, aber das sind ja die täglichen Beispiele. Genau. Wie viel Softwarelizenzen habe ich gekauft von Software, die wir nachher nicht eingesetzt haben? Wie viel Pitches haben wir verloren, weil wir irgendwie mit der falschen Taktik da reingegangen sind? Wie viel wichtige Mitarbeitende haben wir vielleicht auch vergrault, verloren, weil wir irgendwie die nicht ernst genommen haben, deren Kritik nicht ernst genommen haben? Tausende Beispiele. Wie viele Verträge haben wir irgendwo unterschrieben, wo wir nachher gesagt haben, hätten wir besser mal nicht gemacht, so, weil jetzt ist auf einmal teuer und wir sind in irgendeiner Zahlung drin oder so, weil wir irgendwie den falschen Raum angemietet haben oder ich weiß nicht was. So. Ja. Aber all das prägt uns heute nach 25 Jahren Unternehmertum und all das sind Learnings, die wir gemeinsam gemacht haben und die unsere Entscheidung hoffentlich heute besser machen.
Ja. Das ist doch ein schönes Abschlusswort für die erste Folge. Wir haben noch einige Fragen, genug für ein paar weitere Folgen, aber vielleicht auch den Aufruf. Wir wollen das ja ein bisschen auch mit der Community zusammengestalten. Das heißt, auf unserer Webseite e113.de könnt ihr, wenn ihr zuhört, Fragen stellen, Fragen einreichen. Wir wollen das Format auch so ein bisschen in die Richtung entwickeln, dass es davon lebt, ne? Dass wir Fragen beantworten, die auch reinkommen. Und genau, freuen uns dann jetzt regelmäßig Fragen zu beantworten. Die ersten 100 ist so unser Etappenziel und dann schauen wir weiter.
Genau.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und bis nächste Woche.
Tschüss.